Tata, vielen Dank, liebe EU.
Lass mich raten, sind Juristen.
Das sind so Leute mit so Büchern. ChatGPT, hier ist meine präzise Anweisung. Bitte verklausulier sie so, dass möglichst viele Ungenauigkeiten, Widersprüche und lustige Übersetzungen bei rauskommen.
Stand der Technik. Der Podcast zu Datenschutz und IT-Sicherheit.
Hallo Lutz, herzlich willkommen zu unserer Folge 17.
Schön, dass du noch durchzählst, Daniel.
Ja, ich...
Auch an dich herzlich willkommen.
Ja, danke dir. Ja, worüber unterhalten wir uns heute?
Heute geht's um den Data Act, weil diese Folge ist so geplant, dass sie im September 2025 erscheinen wird. Und das ist auch der Monat, in dem der Data Act scharf geschaltet wird.
Ja, dann... heiße ich auch allen anderen, die uns zuschauen, herzlich willkommen und frage direkt, woran erkennt man den Juristen beim Data Act?
Ja, der hat vielleicht mehr Papier dabei als andere Berufsgruppen.
Ja.
Also unter anderem ist das so ein Phänomen vom neuen EU-Digitalrecht, dass man wieder anfängt, Papier zu haben und es zu unterstreichen wie im Studium, weil es eben so komplex ist und man... sonst das alles sich nicht merken kann, was man da für Absurditäten findet.
Ich habe das Buch in der Tat auch und ich bin da immer erinnert an die Frage, was ist eine German Cloud? Ein Aktenordner. Ja, EU-Act. Wir hatten da ja schon mal ganz kurz drüber gesprochen, was er so bringt. Und ich glaube, in 5 Minuten in einer der vorigen Folgen, was bringt er uns? Ich bin da unbefleckt.
Genau, also es gibt eigentlich 2 große Regelungsgruppen, die, je näher man drüber nachdenkt, nichts miteinander zu tun haben. Einmal geht es darum, dass Daten zugänglich gemacht werden sollen gegenüber Nutzern. Das ist das eine Thema. Und dann gibt es ein Thema, das kann man zusammenfassen mit der Wechsel von einem Cloud-Anbieter zum nächsten Cloud-Anbieter soll erleichtert werden. Gemeinsamkeit? Daten. Nun heißt ja Data Act. Sonstige Gemeinsamkeit? Keine. Aber das muss man beides sozusagen auf dem Schirm haben, wenn man jetzt weiß, im September kommt dieser Data Act. Was bringt er uns, ist so eine Frage der Perspektive. Bin ich Anbieter eines vernetzten Produktes und muss ich das jetzt so konzipieren, dass ich Leuten möglichst leicht Daten zur Verfügung stellen kann? Oder bin ich jemand, der gerne Daten haben möchte und sie bisher nicht bekommen habe von dem Anbieter eines vernetzten Produkts? Dann ist das natürlich enorm nützlich. Bin ich ein Cloud-Anbieter oder bin ich jemand, der gerne lieber häufiger Cloud-Anbieter günstig wechseln will? Das ist so eine Perspektivfrage.
Oh meine Güte, das hört sich für mich erstmal ganz positiv an, denn trotz aller Regulatorik, wo man ja immer denkt, oh Gott, verbieten, ist es aus meiner Sicht im ersten Sounding ein Öffnungsparagraf. Das heißt, Daten werden leichter zwischen verschiedenen Anbietern austauschbar oder sollen austauschbar gemacht werden. Andere Anbieter können auf Daten zugreifen und können vielleicht andere Geschäftsmodelle daraus entwickeln, was ja vielleicht im Business einen größeren Vorteil bringt. Und ich bin quasi als Datennutzer oder als Verbraucher, habe ich mehr Möglichkeiten, auf meine eigenen Daten draufzukommen oder...
Also du hast jetzt perfekt zusammengefasst, was die EU sich im Idealfall bei diesem ersten Thema zugänglich machen von Daten gedacht hat. So, jetzt ist die EU aber nicht dafür bekannt, Dinge, die sie sich im Guten denkt, besonders präzise zu formulieren, sondern da sitzen eben dann viele Akteure und ringen um den Wortlaut. Das ist deren Hobby, glaube ich. Ja, also ChatGPT, hier ist meine präzise Anweisung. Bitte verklausulier sie so, dass möglichst viele Ungenauigkeiten, Widersprüche und lustige Übersetzungen bei rauskommen.
Lass mich raten, sind Juristen.
Das sind so Leute mit so Büchern. Gehen wir es mal so von den Normen her durch. Es gibt also die Pflicht in Artikel 3, Daten so vernetzte Geräte und mit diesen vernetzten Geräten verbundene Dienste so zu konzipieren, dass Daten zur Verfügung gestellt werden. Also in diesem ersten Kosmos, wo es nicht um Cloud geht, geht es im Kern um vernetzte Produkte, also irgendwas mit Hardwareanteil und dann aber auch damit verbundene Dienste, also alles, was da an Cloud, Backend, App-Steuerung, Portal dahinter hängt. Und es meint alle vernetzten Geräte. Also von kleinen Robotern über alles, was mit Hausautomatisierung zu tun hat, über Connected Car, alles, was sozusagen irgendwo mit dem Internet verbunden ist, ist ein Gerät, was hier drunter fällt.
Was mich direkt zur nächsten Frage führt, wenn ich mir das so vorstelle. Erstmal sehr positiv, führt ja letztlich dann dazu, wenn ich die Daten öffne, dass ich als Nutzer oder als Verbraucher oder Datengeber in dem Fall ja sichergestellt haben möchte, dass ich vielleicht die Hoheit immer noch über meine Daten habe. Und wenn natürlich über den jeweiligen Anbieter, dem ich die Daten eingeräumt habe, das Datennutzungsrecht, eher verpflichtet ist, sie weiterzugeben, wie läuft das zu vielleicht dann Regulatorik aus dem Datenschutz? Oder sind diese Gedankengänge, wie kann ich meine Datenhoheit behalten, im Data Act mit integriert direkt?
Also beides. Also Datenhoheit behalten ist ein Riesenthema im Data Act. Also es gibt zum Beispiel, ist es so gedacht, dass also ein Anbieter von so einem vernetzten Produkt einen Vertrag mit dir als Nutzer schließen soll über die Nutzung der Daten. Sonst, das steht da tatsächlich drin, kann er die Daten auch gar nicht beliebig für sich nutzen. Unabhängig davon, ob das personenbezogene Daten sind. Personenbezogene Daten bleiben personenbezogene Daten und werden nicht durch den Data Act reguliert sozusagen. Und du hast immer noch das Datenschutzrecht, was dir hilft. Also der Data Act überschreibt nicht das Datenschutzrecht. Und der Data Act selber hat aber dann zum Beispiel Regeln, was darf in diesen Verträgen eigentlich drinstehen, fairerweise, und was darf da nicht drinstehen. Also es gibt sozusagen ein Sonder-AGB-Recht. Wir kennen das in Deutschland, da darfst du auch in B2B-Verträge, aber gerade auch in B2C-Verträge bei Weitem nicht alles reinschreiben, wenn das AGB sind. Und sobald es ein paar Mal vorformuliert und verwendet hast, sind es schon AGB. Da muss sozusagen jeder chinesische Anbieter, amerikanische Anbieter, der jetzt den europäischen Markt mit seinem vernetzten Produkt betritt, muss also sich genau überlegen, klappen diese Vertragsklauseln überhaupt noch? Oder sind die nicht vor Gericht null und nichtig? Kommt nicht die nächste Verbraucherschutzzentrale, haut mir die um die Ohren? Kriege ich hier keine einstweilige Verfügung kassiert? Also das ist sozusagen ein großes Thema in diesem Data Act, ein neues Sonder-AGB-Recht.
Okay, aber ein wichtiger Punkt, bevor dann die Nutzer oder die Leute, die den Data Act berücksichtigen müssen, ich sag mal wieder vor, oh, ich muss so viel an vielen Stellen tun. Also Kernpunkt ist, ab September ist er aktiv in Deutschland oder
in der ganzen EU.
In der ganzen EU. Es ist ein Act, tritt ja dann direkt in Kraft.
Jawohl.
Und betrifft alle Daten, die nicht personenbezogen sind.
Genau. Also die Produktdaten und die verbundenen Dienstdaten sind definiert. Und das sind eben die Daten, die hier generiert werden die nicht personenbezogenen Daten, die generiert werden bei der Nutzung des vernetzten Produktes. Und dann heißt es ausdrücklich da drin, einschließlich der für die Auslegung und Nutzung dieser Daten erforderlichen Metadaten.
Also zum Beispiel Smart Meter, was man zu Hause benutzt, für zum Beispiel so ein Smart Thermostat oder ein Smart Meter im Stromzähler, PV-Anlage. Also diese ganzen Daten, die darüber, wobei die haben natürlich auch wiederum einen Personenbezug, weil ich ja weiß, wann machst du deine Heizung an oder nicht. Ne?
Ja, also die Abgrenzung wird jetzt noch spannender und relevanter. Was in so einem normalen smarten Device ist eigentlich nicht personenbezogen. Ne? Wenn man die bisherige Auslegung vom EuGH zu wie weit ist das personenbezogene Datum zu verstehen, ernst nimmt, ist da ganz, ganz, ganz viel personenbezogen und die Anwendung des Data Acts schrumpft sich so ein bisschen zusammen. Und da gibt es schon erste Überlegungen, was heißt das eigentlich? Ja, ist man, kann ich sozusagen als Anbieter von einem vernetzten Produkt den Data Act weitestgehend ausschalten, indem ich möglichst viele Datensätze mit Personenbezug infiziere? Haha, Edge, ja.
Ja.
So, oder habe ich sogar die Verpflichtung, das so zu bauen, dass das irgendwie Datentabellen keinen Personenbezug enthalten und möglichst viel technische, aber trotzdem interessante Daten, ja, also sozusagen solche Überlegungen gibt es da. Also,
wobei das auch sehr dünn ist, weil du natürlich auch aus dem, jetzt nehmen wir das Beispiel Smart Meter, du ja aus dem Nutzungsverhalten, also jemand schaltet, steht jeden Morgen um 8:30 auf und um 14.75 Uhr macht er seine Heizung wieder an und aus. Und wenn ich das nur einmal festgestellt habe, dass das zu dieser Person passt, dann finde ich ihn natürlich auch aus den Datensätzen von Tausenden, die es eben anders machen. Und ja, dann weiß ich, ich habe einen Personenbezug. Also der Personenbezug muss nicht unbedingt ein direkter sein.
Absolut, genau. Das ist die weite Rechtsprechung. Deswegen meinen wir auch, alle IP-Adressen sind personenbezogen oder jedenfalls die Rechtsprechung und die Datenschutzaufsichtsbehörden meinen es. Wir verweisen auf unsere erste Folge zum Beispiel. Also umso ernster und umso weiter man das nimmt, umso geringer wird der eigene Anwendungsbereich vom Data Act oder umso mehr kann ich eben mit dem Datenschutz blocken. Ja? Also du kannst zum Beispiel dann sagen, als Nutzer habe ich nach Artikel 4 gegen den Dateninhaber, wir gucken jetzt gleich noch, wer ist der Dateninhaber, wir gucken uns erst den datenschutzrechtlichen Spaß an. Nach dem Data Act habe ich einen Anspruch als Nutzer gegen den Dateninhaber zu sagen, gib mir die Daten jetzt. Du hast das falsch konzipiert, ich kann sie nicht ganz einfach über irgendeine Schnittstelle in irgendeinem einfachen Format mir ziehen. Da sind aber die Daten drin, ich weiß es genau, gib mir die Daten jetzt. Oder stell die meinem Techniker, Handwerker, meinem Dritten zur Verfügung, an dem ich jetzt die Daten geben will. Diesen Anspruch habe ich gegen den Dateninhaber. Jetzt sind aber vielleicht viele dieser Daten personenbezogen. Habe ich jetzt dogmatisch wahnsinnig interessant, für die Praxis möglicherweise nicht, habe ich damit jetzt gleichzeitig eine Einwilligung erklärt, dass du mir die Daten auch gibst oder sie einem Dritten gibst. Sonst sagen wir immer bei der Einwilligung, nein, eine implizite, konkludente Einwilligung gibt es ja wohl nicht im Datenschutzrecht. Das muss immer ausdrücklich sein, muss genau formuliert sein. Da gucken wir auf den Wortlaut. Was genau steht denn im Wortlaut der Einwilligung? Naja, hier habe ich keine Einwilligung. Was mache ich also jetzt? Als jemand, der die Daten nicht rausgeben will, könnte ich jetzt erstmal sagen, keinen datenschutzrechtlichen Erlaubnistatbestand, weiß ich nicht, ob ich die geben soll.
Zumal das ja auch dann relevant wird, wenn die Frage sich stellt, hat dieser Datensatz jetzt einen Personenbezug oder nicht? Denn in dem Moment, wo du aus der DSGVO herauskommst, ist ja der Datengeber der Dateninhaber. In dem Moment, wo du wahrscheinlich über ein Data Act kommst, weiß ich nicht, postuliere ich jetzt mal, dann handelt es sich ja nicht um personenbezogene Daten, sondern vielleicht um Messdaten aus irgendeinem Beispiel Smart Home Gerät. Die haben keinen Personenbezug. Ist dann der Dateninhaber der Dienstanbieter des Smart Home Produkts, also des Heizungsthermostates zum Beispiel?
Super Frage, weil das führt zu dieser super schwierigen Frage, wer ist Dateninhaber? Das ist eine der zentralsten Fragen, weil gegen den kann ich ja den Anspruch geltend machen. So, nicht nur gegen den Dateninhaber. Wir haben nicht den Herstellerbegriff oder den Betreiberbegriff. Wir sind nicht im Produkthaftungsregime. So, wir haben einen ganz eigenen Begriff, Dateninhaber. Und das ist so definiert. Das ist der, der nach geltendem Unionsrecht oder nach der Umsetzung des geltenden Unionsrechts berechtigt oder verpflichtet ist, die Daten zu nutzen und bereitzustellen, die während der Erbringung eines verbundenen Dienstes abgerufen oder generiert wurden. Und das ist, ja, ein Zirkelschluss, weil Dateninhaber soll nur jemand sein, der nach Unionsrecht berechtigt oder verpflichtet ist in Bezug auf diese Daten und der Data Act verpflichtet oder berechtigt ihn. Und für den Data Act brauche ich aber den Begriff Dateninhaber. Und Dateninhaber bin ich aber nur, wenn ich nach dem Data Act verpflichtet bin. Tata, vielen Dank, liebe EU. Also wahrscheinlich wird es darauf hinauslaufen, dass man sagt, wer faktische Zugriffsmöglichkeit, wer eine faktische Hoheit über diese Daten hat, gegen den kann man diesen Anspruch richten. Wahrscheinlich. schauen wir mal. Ne? So,
gut. Das, jetzt bin ich in EU-Recht auch nicht so weit bewandert. Es ist ja nur ein neuer Act und dass der jetzt nicht hundertprozentig perfekt und fehlerfrei und keine Zirkelschlüsse hat, ist bei einem komplexen Thema, sag ich mal, eher normal. Wird es jetzt über Auslegung geregelt oder wird es irgendwann mal ein Update davon geben, wo man das, oder gibt es dazu sozusagen eine Kommentierung, die das nochmal nachschärft?
Die übliche juristische Auslegungsmaschinerie ist im Gange. Ne? Es gibt Kommentare, es gibt Aufsätze dazu, die rätseln über genau diese Fragen. Rechtsverbindlich müssen das dann die zuständigen Behörden und die zuständigen Gerichte am Ende dann der EuGH feststellen. Und da haben wir noch einen langen Weg vor uns. Ein Update würde es also nach aller Erfahrung nicht geben. In der Datenschutzgrundverordnung gibt es ja auch so ein paar Sachen, die sind Update-fähig, sage ich mal. Ja, also sozusagen
wünschenswert.
Wenn der IT-Leiter würde sagen, hier ist ein Bug. Ja, warum ist seit 2016 gibt es den Text, seit 2018 ist er scharf geschaltet. Wo ist der Patch? Ja, also ein Hotfix.
Wir nähern uns in der Denkweise an.
Also ein Hotfix für EU-Acts ist nicht vorgesehen. Ja.
Ich werde nochmal Jurist. So. Das muss ich ja lesen.
So. Was vorgesehen ist, ist natürlich, dass die nationalen Behörden dann ihren Senf dazu geben und das konkretisieren. Dazu bräuchte man aber mal nationale Behörden, die zuständig sind. Bei der Datenschutzgrundverordnung war irgendwie klar, das machen halt die Datenschutzaufsichtsbehörden. Wer denn sonst? So. Beim Data Act ist das gar nicht so klar. Das muss erst ein Bundesgesetz festlegen.
Und ich sag dir, wer da kommt. Der Retter in der deutschen Not? Das? Welches Amt?
Die
Bundesnetzagentur.
Die Bundesnetzagentur.
Dass wenn irgendetwas unklar ist, wer etwas zu übernehmen oder eine Verpflichtung jetzt aus NIS 2 und CRA, alles Bundesnetzagentur.
Ja.
Die löst das. Das wird das Superministerium.
Bundesnetzagentur und für die Datenschutzfragen, die mit dem Data Act zusammenhängen, dann der oder die Bundesdatenschutzbeauftragte. So steht es jedenfalls in dem Entwurf von Februar. Jetzt ist man aber da nicht mehr, jedenfalls auf offiziellem Wege, nicht mehr vorangeschritten und hat irgendwie einen finalen Entwurf, von dem man die Hoffnung haben darf, dass er im Dezember tatsächlich in Kraft tritt. Das heißt, möglicherweise haben wir im September die lustige Situation, dass wir ein scharf geschaltetes EU-Gesetz haben und noch nicht formell definiert, welche Behörde wird das umsetzen. Und damit auch nicht formell definiert, welche Behörde hilft mir denn, das auszulegen. Das ist schwierig. Das ist Rechtsstaat Hightech. Ja, das ist, als...
Kennen wir ja ein bisschen. Nun ist die NIS 2 kein Act. Aber so ganz ungewöhnlich ist das ja...
Naja, bei der NIS 2 wüsste ich wenigstens, welche Behörde es denn dann irgendwann machen wird, wahrscheinlich. Ne? Wer soll denn das außer dem BSI machen? Also, das ist schon spannend. Es gibt einige Datenschutzaufsichtsbehörden. Der Hamburger Datenschutzbeauftragte hat ein Papier veröffentlicht, was in die Richtung geht, zu sagen, komm, gib das doch den Datenschutzbeauftragten. Weil da so viele Datenschutzfragen dranhängen, dass du die Data Act-Fragen gar nicht sinnvoll beantworten kannst, ohne zugleich immer auch Datenschutz zu beantworten. Das hat auch was für sich. Nur führt natürlich zu verschiedenen anderen Problemen.
Die Frage ist, so jetzt sind wir ja beides Datenschutzfreunde und sehr datenschutzaffin. Gleichwohl würde ich davon ausgehen, wenn ich den Grundgedanken dieses Gesetzes einer Datenöffnung von nicht personenbezogenen Daten nach vorne bringen möchte, der aus meiner Sicht auch rein wirtschaftlich große Vorteile bringt, dann ist natürlich der Datenschutzbeauftragte manchmal auch den Bock zum Gärtner gemacht, was halt dann dazu führt, dass es eher sehr restriktiv ausgelegt wird und vielleicht auch weder dem Datenschutz noch dem Kernziel einer, sag ich mal, vielleicht etwas IT-affineren und Datenaustausch vorteilsbehafteten, denn es ist nicht immer negativ an der Stelle.
Und absolut.
Da fängt sich ja auch die Datenschutzzunft. Wo wollen wir was enablen und wo wollen wir was disablen?
Und wir könnten auch fragen, wie ernsthaft ist denn der Datenschutz, die Datenschutzaufsicht bisher vorgegangen gegen Datenverarbeiter, die das nicht so ganz datenschutzkonform machen vielleicht. Und dann stellen wir fest, so eine flächendeckende, harte Durchsetzung, so ist in Deutschland noch nicht festzustellen. Also so viel Angst wie vor der Bundesnetzagentur oder der BaFin oder dem Kartellamt haben die Unternehmen nicht vor den Datenschutzaufsichtsbehörden. Nee. Naja, aber sei mal dahingestellt. Ich habe noch einen schönen weiteren Zirkelschluss, weil es einfach so herrlich ist. Ja? Also das Ganze bezieht sich auf Produktdaten häufig. Produktdaten sind also die durch die Netzung eines vernetzten Produkts generierten Daten, Achtung, jetzt kommt's, die der Hersteller so konzipiert hat, dass sie über einen elektronischen Kommunikationsdienst, physische Verbindung oder irgendwie was, abgerufen werden können. Das heißt, wenn der Hersteller Daten nicht so konzipiert hat, dass sie leicht oder vernünftig oder irgendwie abgerufen werden können, dann sind sie keine Produktdaten. Produktdaten ist nur das, was von der Konzeption her irgendwann sinnvoll abgerufen werden kann.
Hä? Also es muss eine API haben.
Es muss eine API haben. Und wenn ich von Anfang an keine API einbaue, was dann? Habe ich ein Data Act ausgeschaltet?
Dann habe ich ein Produkt, was, wie sagt man so klassisch, on-prem arbeitet, eine eigene Datenbank führt und die Schnittstellen dazu zumacht.
Du hast natürlich recht. Es ist von der Formulierung her nicht so, dass es nur darauf ankommt, dass es ein Nutzer besonders leicht bekommt, sondern es reicht, dass es irgendeine API gibt und zur Not nur der Hersteller die API ansteuert für sein Backend. Ja. Aber trotzdem, ich kann Teile ausschließen, indem ich sage, das reicht mir, wenn die Daten auf dem Gerät sind und nur auf dem Gerät.
Gut, da ist dann auch wieder Auslegungssache vermutlich nachher im Spiel. Wenn ich sozusagen die Daten halt auch nur intern benutze und auch jetzt innerhalb des Dienstleisters nicht weiter auswerte, sondern vielleicht nehmen wir jetzt wieder die Heizungssteuerung, nur auf dem Thermostat verbleibt und sie dort dann regelt und vielleicht sogar eine Logik hinter ist und sagt, ja, 17 Uhr macht er immer die Heizung an, dann muss ich die Fenster zumachen oder sowas. Damit die Daten nicht weiterverteilt sind, sondern nur diesem einen Zweck dienlich sind, dann ist das ja sinnhaft.
Kann auch Sinn machen, absolut. Ja, so ist es nicht.
Vielleicht der Gedankengang, der dahinter stand, aber auch leicht mit Hirnverknotung verklausuliert.
Gehen wir nochmal kurz die weiteren Verpflichtungen durch, die wir jetzt in diesem Zusammenhang mit Daten zugänglich machen von Seiten eines vernetzten Produktes, die wir noch nicht angesprochen haben. Also nur um es kurz jetzt im Überblick zu machen. Vor Abschluss eines Kauf-, Miet- oder Leasing-Vertrages für ein vernetztes Produkt oder für einen verbundenen Dienst soll ich Informationen über die Daten geben. Was generiert das für Daten? Wie komme ich an die Daten? Ist das kontinuierlich? Über welche Schnittstelle bekomme ich die Informationspflicht? Als Bild haben wir immer häufig gesagt, ein Beipackzettel.
Ne, der weil wer liest denn das? Dateninhaber muss das geben.
Ja, also vom Verkäufer, vom Mieter oder Leasinggeber. Ja, also also wenn das am Grabbeltisch bei Aldi liegt, dann ist Aldi verpflichtet, diese Informationen mitzuteilen. Jetzt kommt's nicht im Beipackzettel in dem Produkt, sondern vor Abschluss des Kaufvertrags. Musst du draußen einen QR-Code drauf machen und sagen, hier Infos zum Data Act oder so.
Also ein bisschen wie beim CRA, wo ich sagen muss, welches Risiko hat dieses Produkt, wenn ich es benutze?
Ja.
Also genau. Welches Cyber-Risiko?
Genau. Das ist der zweite QR-Code, der dann demnächst da drauf gehört. Noch nicht, aber das ist ja dann nächstes und übernächstes Jahr, wenn die relevanten Vorschriften aus dem CIA in Kraft treten. Dann hatten wir diese Verpflichtung, dass eben, dass ich gegenüber dem Dateninhaber dann, das ist ja nicht Aldi, ne, sondern der das Backend betreibt oder wer auch immer, mein Vermieter, gegen den habe ich den Anspruch, die Daten selber zu bekommen oder sie einem Dritten zu geben. Wenn da was nicht toll läuft, dann soll es eine Streitbeilegungsstelle geben. Es ist ein bisschen was zu Toms geschrieben, weil es hier natürlich einen kleinen Konflikt gibt. Ich soll vernetzte Produkte maximal sicher machen. Das heißt, im Idealfall keine API, eine kleine API, eine geschlossene API, eine verschlüsselte API, eine gesicherte API. Andererseits soll ich so machen, dass jemand möglichst leicht und kontinuierlich und super an die Daten kommt. Das ist ein kleiner Widerspruch, könnte man sagen. Da clashen sich auch der CIA und der Data Act natürlich so ein bisschen. Das können wir mal spannend abwarten, was da am Ende rauskommt.
Sehe ich jetzt gar nicht so direkt. Wir können mal drüber sprechen. Es soll ja der Dritte einen Zugriff kriegen, der darauf berechtigt ist.
Richtig.
Nicht der Unberechtigte.
Richtig, der berechtigte Dritte, aber auch der Nutzer. Ne?
Es gibt ja im Bankenrecht oder in den Vorgaben für die Banken, in den Regulatorik, da ähnliche Vorgaben, dass quasi Bezahldienstleister Daten dann abgeben oder weitergeben müssen, so dass eben Dritte auch damit arbeiten können.
Mhm.
Ja. Aber das also, explizit auf Freigabe.
Irgend so eine Lösung wird es da möglicherweise geben, aber wenn du dir andere Vorschriften durchliest, ja, also wie ist das Produkt zu konzipieren? Es ist so, dass der Nutzer einfach, sicher, unentgeltlich in einem umfassenden, strukturierten, gängigen Format direkten Zugang zu den Daten hat. So, das klingt, also da steht auch sicher dabei, aber das auszubalancieren dürfte nicht so einfach sein.
Ihr kriegt eine Webseite mit Anmeldung.
Irgendwie so. Es gibt tatsächlich eine Ausnahme für Kleinstunternehmen und Kleinunternehmen. Also Startups dürfen erstmal so experimentieren, ohne sich daran halten zu müssen. Und da gibt es sogar eine Übergangsfrist, also erst ein Jahr nachdem sie ein größeres Unternehmen geworden sind, müssen sie sich daran halten. Und dann gibt es natürlich lauter Vorschriften, die sagen, aber nicht, wenn du zu einem größeren Konzern gehörst oder du in Wahrheit kontrolliert wirst von einem größeren und so weiter. Finde ich spannend, ne? Das gibt es sozusagen weil es hier nicht so sehr um Gefahrenabwehr geht. So eine Regelung gibt es zum Beispiel beim AI-Act nicht, ja, oder beim Cyber Resilience Act auch nicht. Aber
der NIST sind ja ähnliche.
Stimmt.
Größenabhängig und das macht ja auch Sinn, das zu tun.
Es wird geregelt, dass ich eine Gegenleistung nehmen darf als Dateninhaber dafür, dass ich Daten zur Verfügung stelle. Aber das muss diskriminierungsfrei, angemessen sein, darf eine Marge enthalten. Also es gibt einige Regelungen, die das im Detail so ein bisschen regeln. Genau. Wir hatten schon dieses Thema Vertragsklauseln, Sonder-AGB-Recht. Also auch zu der Frage Kündigungsfristen, auch zur Frage, kann ich auf Rechtsmittel verzichten? Also lauter Sachen, die in US-amerikanischen AGB gerne drinstehen, wird hier sehr ausdrücklich gesagt, dass das nicht geht.
Das wird auch spannend. Wie sieht es dann mit den AGB aus, die gerne in der Software- oder Cloud-Nutzungs- oder
Wie ist das kompatibel? Genau. Ja, wie ist das? Weil mein Backend ist auf AWS und AWS interessiert es in dem Moment erstmal noch nicht so, was für diese Klauseln da gelten.
Das
soll
ist ja dann nochmal Drittdienstleister unten drunter.
Ja.
Also sehr spannend. Ja. Vielleicht ist das auch nochmal ein Punkt für eine neue Folge, denn ich sehe, wir sind fast sowieso schon wieder drüber.
Wir haben jetzt das, was man immer so vor Augen hat. Klein Fritzchen mal den Anwendungsbereich vom Data Act, dann wird genau das gemalt, was wir gerade besprochen haben. Und jetzt kommt nochmal dieses Kapitel 5, Bereitstellung, Kapitel 6, Wechsel zwischen Datenverarbeitungsdiensten. Und Datenverarbeitungsdienst, also im Prinzip alles, was irgendwie Entgelt, Cloud Computing, das ist eine lustige deutsche Definition, ja, also gemeinsam genutzter Pool konfigurierbar, skalierbarer und elastischer Rechenressourcen, ja, also da wurde irgendwie eine Dehnungsfuge irgendwo zwischen dem Prozessor und das ist eine es sind alle Cloud-Dienste jedenfalls gemeint, natürlich die großen internationalen Hyperscaler, aber auch das, was die Telekom so anbietet, das, was Jonos anbietet, das, was Atos oder andere in Frankreich anbieten, mit Sicherheit aber auch sowas wie SAP Business Cloud und so weiter. Also So, und da gibt es also ein extra Kapitel, was sagt, man soll möglichst leicht wechseln können zwischen diesen Anbietern. Was heißt das technisch? Es gibt Informationspflichten. Wie sind Wechsel möglich? Was gibt es da für technische Voraussetzungen? Was gibt es da für Schnittstellen? Es gibt die Idee, schrittweise ein Wechselentgelt, ist schon schön der Begriff, ne? Wechselentgelt kriegt man sonst aus dem Telekommunikationsrecht zwischen Telefonanbietern. Und die Idee ist, dass ich so leicht, ja, wie ich zwischen Vodafone und Telekom wechseln kann, dann auch demnächst, oder so leicht ist es ja in der Praxis manchmal dann doch nicht, weil irgendwas schiefläuft, aber der Idee nach, ja, so soll es hier auch sein. Und dann gibt es die Idee Abschaffung der Wechselentgelte. Bis Januar 2027.
Ja, ist wettbewerbsfördernd, definitiv.
Ist wettbewerbsfördernd. Mal schauen, wie sich die Amerikaner darauf einlassen.
Und wie weit sie dagegen gehen oder gar nicht erst darauf reagieren.
Fast alle wichtigen Sachen aus dem Data Act treten am 12.09.2025 in Kraft. Es gibt aber einzelne Vorgaben, die erst später noch in Kraft treten. Nur um das der Vollständigkeit halber einmal zu sagen. Also zum Beispiel dieses Thema Wechselentgelte ist erst 2027, soll es keine Wechselentgelte mehr geben. Und worüber wir jetzt gar nicht gesprochen haben, was aber sonst für die EU-Akte ganz wichtig ist, ist, was gibt es denn für eine Sanktion, wenn ich das nicht mache?
Ach, das habe ich mir auch aufgeschrieben.
Und da sagt die
Strafbewährung.
Strafbewährung. Und da sagt dieser EU-Act, das kann der nationale Gesetzgeber mal machen. Haha.
Analog zur NIS. Ist denn ein Vorschlag drin, wie hoch sein soll?
Ja, also du hast in diesem Vorschlag von Januar die Idee, abgestufte Bußgelder von 500.000, von 100.000 oder von bis zu 50.000, je nachdem, gegen was du verstößt. Also, wenn du das vernetzte Produkt nicht so konzipierst, dass leicht Daten zugänglich sind, kann das bis zu 500.000 Euro kosten. Wenn du die Informationspflicht beim Vertragsabschluss nicht erfüllst, dann ist das bis zu 50.000. Ja, also das wird, gibt es eine sehr lange Liste mit allen potenziellen Verstößen, die man da haben kann. Und dann wird zugeordnet, was ist das maximale
Bußgeld. Ist das aus dem Referentenentwurf, aus dem deutschen? Oder
nee, das ist der deutsche Referentenentwurf. Orban kann jederzeit sagen, hier gibt es ein maximales Bußgeld von 5 Euro. Die Franzosen und Spanier können sagen, das kostet aber 70 Milliarden Euro.
Du weißt, die NIS 2 ist in Ungarn schon lange aktiv.
Das war ein gemeines falsches Bashing an der Stelle. Also ist eine lustige Rechtsvereinheitlichung, ja, weil natürlich EU-weit das völlig unterschiedliche Bußgelder geben kann.
Ich stelle gerade bei unseren Kunden, die EU-weit agieren, fest, dass das immer schwierig ist, weil natürlich eigentlich die Harmonisierung dazu führt, dass es für eine Firma, die es umsetzt, weil sie setzt es sowieso um und es kostet noch mehr Geld, es 5-mal anders oder 24-mal anders umzusetzen. Wie viel Länder haben wir in der EU inzwischen?
27 würde ich mal 27, vorschlagen.
27-mal anders umzusetzen im Zweifel. Und das heißt, so eine einheitliche
Linie wäre schon super, ne?
Würde hilfreich sein, würde vielleicht auch ein bisschen weniger diskutieren.
Ja, aber was würden wir denn dann machen, Daniel? Nein, das ist schon.
Also, ach, ich glaube.
Fazit:
Uns fällt was ein.
Wir werden genug damit zu tun haben. Es wird spannend, was passiert. Was das für Unternehmen heißt, muss man für jedes einzelne Unternehmen genau gucken. Also wessen Geschäftsmodell auf Daten basiert. Der muss sich hier genau überlegen, klappt das noch so in der Zukunft? Ich kann nicht mehr verhindern, dass Leute an die Daten aus ihren Geräten kommen, auch aus ihren vernetzten Autos und so weiter.
Im Gegenteil, ich muss ermöglichen, dass
absolut.
Sowohl Mitbewerber als auch die Datengeber in dem Fall dann drankommen. Ne?
Absolut, so ist das. Das kann schon ein Gamechanger sein, aber ich tippe drauf, bis der sich in der Praxis auswirkt, wird einige Zeit vergehen.
Und die Frage ist, wie man sich gegen wehrt. Du hast da die Beispiele mit den Daten, mit der DSGVO, mit der Verbindung von Daten,
Personenbezug. Also der erste Verbraucherzentrale, die natürlich hier kommt und sagt, das muss alles anders sein, der wird vor Gericht auf all die komischen Widersprüche und schwierigen Wortlaute hingewiesen. Habe ich überhaupt einen elastischen Rechenzentrumsbezug hier? Und dann wird jedes Wort auf die Goldwaage gelegt und dann schauen wir mal, was dabei rauskommt.
Den hast du heute fast überall. Hyperscaler. Das sagt der Name ja schon, ne?
Ja, ja. Aber die Frage ist, ob du mit deinem kleinen Heimgerät nicht auch ein bisschen ausreichend elastisch bist.
Wir gehen dann einfach wieder zurück. Wir nehmen einfach gar nicht mehr skalierbare Hyperscaler, sondern plain old Server.
Ja, Lutz. Old School soll nicht erfasst sein, so ist es.
Dann bedanke ich mich fürs Zuhören. Ich hoffe, es war kurzweilig, auch wenn wir natürlich wieder überzogen haben.
Es war lange Zeit kurzweilig, es war auf gar keinen Fall langweilig.
Also mir war es kurzweilig.
Und, das ist die Hauptsache.
Ich bedanke mich bei den Zuhörern. Rinnen und sage bis zum nächsten Mal, Folge 18.
So sieht's aus. Bis dahin. Tschüss zusammen.
Bis dahin. Tschüss.
Stand der Technik.